Meg, why can't we stay as we are? Do you have to go and fall in love and spoil all our peace and fun and happy times together? You're not like your old self a bit. And you're getting so far away from me, I...
Patrick, Patrick, Patrick. Es ist so schön, mit dir Podcasts zu machen. Jedes Mal so viele Podcasts, immer so viel reden, so viel erzählen, so viel philosophieren, so viel schwelgen in Erinnerungen. Und es wird immer weitergehen. Wir werden immer weiter Podcasts hören. Es ist so toll, Podcasts machen, Podcasts erzählen, über Filme reden. Es wird immer besser werden, immer schöner werden. Es wird nie ein Ende geben. Es ist ein Moment, den wir hier haben. Dieser Moment, es ist mir egal, was passieren wird. Es ist dieser Moment, der mir am Herzen liegt. Es ist genau das, wie es so ist. Also lass uns diesen Moment, diese Ewigkeit einfach, diese Ewigkeit einfach schwelgen. Lass uns einfach bleiben, da wo wir sind. Und diesen Podcast einfach machen für uns. Was Patrick und Sebastian nicht wussten, es war der 14. April 1912 und der Ort die Titanic.
Willst du damit durch die Blume verkünden, dass unser Podcast dem Untergang geweiht ist?
Ich will die Blume verkünden, dass der Film, den du jetzt gleich vertreten wirst, ein bisschen wenig subtil ist und ein bisschen sehr melodramatisch dick auftritt.
Shit, diesen Rieseneisberg hatte ich jetzt nicht erwartet.
Wow! Ich hätte noch einen anderen guten Gag hier, das ist an der Stelle.
Christopher Columbus, was kommt jetzt?
Genau, nämlich, es gibt einen wunderbaren Zitat von Garth Marenghi's Dark Place, also das ist eine britische Serie aus den frühen 2000er Jahren, der immer wieder zitiert wird, weil es ein guter Gag ist, nämlich I know writers who use subtext, they are all cowards. Und darauf muss ich jetzt ein bisschen ein Addendum machen, nicht alle Cowards benutzen Subtext, sondern Noel Coward.
Shit!
Der Dramaturg von dem Stück Cover Kid benutzt eindeutig keinen Subtext. Das ist einfach nur Text.
Alter, du hatest auch den Oscar-Gewinner des Jahres 1934 massivst, oder? Also weiß ich nicht, ob ich das okay finde.
Ja, also willkommen zurück auf der, zu Oscar, wir müssen reden, einem Podcast, wo wir uns langsam durch die Filmgeschichte wagen, in dem wir uns jedem einzelnen Film widmen, der für den besten Film-Oscar nominiert war oder dem Vorgänger vom besten Film-Oscar und dem besten Film-Oscar, wie dann später geworden ist. Und mittlerweile sind wir in der sechsten Oscar-Verleihung am Ende angekommen mittlerweile endlich, nämlich bei den zwei letzten Filmen, die wir nicht besprochen haben, nämlich zum einen Cavalcade von Frank Lloyd nach einem Stück von Noel Coward, der es wird schon hier ein bisschen skizziert haben, dessen Qualität. Und zum anderen Little Women von George Cukor nach einem der bekanntesten literarischen Werke überhaupt von Lewis Mary Escott. Mein Gott, mir fehlt gerade die Autorin.
Alcott, oder? Ich glaube,
Alcott. Ja, genau. Aber Mary, stimmt?
Das wäre jetzt
auch mal Louisa May Alcott.
Wow, du so warst nah dran.
Buchstaben ein bisschen falsch. Ja, genau.
Louis Mary Escott, ja.
Und in diesem Podcast, das machen wir, also wir versuchen hier sozusagen ein bisschen die Mechanismen des Oscars, den Diskurs des Oscars so nachzuzeichnen und ein bisschen nachzufüllen. Und das machen wir dann immer dadurch, die ganze Hyperbolie des der Oscar-Verleihung, könnte man auch sagen, aber vor allem der Internetkultur, in dem einer von uns einen Film vertreten wird und der andere den anderen. Wie ihr vielleicht schon glauben könnt, ich, Sebastian Fitzklausen, hallo allerseits, werde hier eher für eben Little Women eintreten, auch wenn ich den Namen anscheinend der Autorin, auf dem das Werk passiert, nicht kenne, während Patrick sich leider dem Oscar-Gewinner des Jahres 1934 widmen wird, nämlich, wie hieß er nochmal? Cavalcade. Hallo Patrick.
Hallo. Schönen guten Abend oder guten Morgen oder guten Mittag, Nachmittag, wann auch immer ihr das hören mögt, ihr lieben uns getreuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Freut mich, euch an unserer Seite zu haben. Sebsta, du hast es wunderschön beschrieben, was unseren Podcast ausmacht. Wir bewegen uns langsam durch die Filmgeschichte und schauen uns da die Ereignisse an und lassen die quasi auf der Zunge oder vor den Augen, wenn man möchte, vergehen und analysieren die. Und nichts anderes als das, was unser Podcast macht, macht auch dieser wunderbare, vollkommen zu Recht den Titel Bester Film des Jahres 1933 bekommen haben, der Film Cavalcade. Das heißt, er begibt sich durch einen 34 Jahre langen Ritt durch die Geschichte anhand von einer, nein, zwei Familien und deren Schicksale, die romantischer und gleichzeitig tragischer nicht miteinander verwoben sein könnten. Und zeigt sie anhand von vielen vermeintlich vielleicht nicht signifikanten oder oberflächlich erscheinenden zuerst Ereignissen und vermag es dadurch ein wunderschönes Gesamtbild dieser Ära und auch von verschiedenen Nationen letzten Endes, der Briten und der Amerikaner, ja, zu zeigen. Und ihr merkt schon, ich gerate hier in Schwärmen, wenn ich diesen Film vorstelle. Also ich freue mich heute ausnahmsweise mal den besseren Film wirklich vorstellen zu dürfen, der vollkommen zu Recht einen Oscar gewonnen hat. Und Little Women, ja, ist auch ganz nett. Ich meine, gibt es ja auch das ein oder andere gute Remake, das vielleicht noch hier ein paar Schwächen noch weiter auszubügeln vermochte. Aber Little Women ist schon okay, aber also bei weitem kann der Cavalcade nicht das Wasser reichen. Sollte eigentlich klar sein. Ich wollte nur mal zu Beginn schon mal die Fronten klären und hier das nochmal klarstellen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, damit ihr wisst, was Sache ist.
Ich finde es schön, dass du gleich von vorne weg einfach das nachzeichnest, was den Film ausmacht, nämlich pompöse, große Schwärmerei, die eigentlich nicht in das Herz von Menschlichkeit hinführt, weil alle, du hast nicht mal eine der Figuren genannt, die hier mitspielen, es sind alles nur zwei Familien, die die gesamte 34-Jahre-Spanne, nicht mal gesagt, wann es ist, also im frühen 20. Jahrhundert, durchgemacht haben, das Nachempfinden, was hier eigentlich passiert und irgendwie, okay, aber was ist so ein, was ist, sind die Personen, was sind ihre Charaktere, das ist alles für dich, ja, Schall und Rauch, so wie dieser Film genauso ist. Und anstatt, dass du hier meinen Film belittlest, nämlich Little Women.
Oh Gott, ja, entschuldige.
Ja, fühlte dich Panzer, aber wunderbar für mich natürlich. Versuchst du jetzt deinen in die Höhe zu ehren, das ist halt hochgradig fragwürdig, gehen wir lieber zu Little Women hier. Und das ist natürlich ein Film, der genau im Kontrast steht zu deinem Film, nämlich dein Film eben das Pompöse, dein Film diese großen Ereignisse, dein Film das, was Noel Coward versuchte hier zu erwecken, das Mass, den er genannt hat, den Masseneffekt, Mass Effect, er versuchte was Neues zu schaffen fürs Theater und hat sozusagen ein Massentheater geschaffen, was vielleicht nicht ganz aufgegangen ist, aber darüber reden wir nachher. Ganz im Kontrast natürlich Alcotts Klassiker Little Women aus dem 19. Jahrhundert, also aus den 1880er, wenn ich mich jetzt nicht täuschen sollte, fokussiert natürlich vollkommen auf dieses Zwischenmenschliche eigentlich. Und zwar vor allem auf die vier Schwestern Joe, Amy, Bess, Meg, der Marge-Familie und ihren verschiedenen Charaktertypen, die einfach hier versuchen, mit denen zu interagieren. Das Ganze ist tatsächlich im besten Sinne des Wortes ein Slice of Life eigentlich. Wir haben hier dann, wenn es in die Richtung von Klimax geht, in die Richtung geht von narrative Struktur, also im Sinne von narrative Höhepunkten, da verliert sich der Film noch im ersten. Das, was den Film ausmacht, genauso wie der Alcotts Text selber, ist dieses Alltägliche eigentlich, dass man einfach Joe vor allem verfolgt, mit mir diesen Alltag erlebt, dieses langsame Aufwachsen von einer tomboyhaften jungen Frau, einem tomboyhaften Kind eigentlich, hin zu einer jungen Frau, als natürlich von Catherine Hepburn, die damals wahrscheinlich schon 30 war oder über 30, und trotzdem mit so viel Elan und Vigorosität das eigentlich macht, dass man ihr das alles abkauft, dass sie eigentlich ein vermeintliches Kind wäre. Weil man möchte einfach diesen Charme, dieses nostalgische Bild einfach eintreten können. Und das Ganze ist natürlich gefüllt mit Nostalgie, das können wir durchaus auch hier sagen, also schon das erste Bild vom ganzen Film, das ist dieses Moment, wo wir im Opening Credits einfach so eine Winterlandschaft haben, während eigentlich hier eine Person durch den Schnee stapft und das Ganze mit lieblichen Klängen vertont, da haben wir schon so ein Gefühl von, das ist so ein eindeutiges hervorheben dieser nordstaatlichen Erinnerungskultur an den Civil War und gleichzeitig von diesem Leben von damals eigentlich, das ganz nostalgisch gefiltert, aber gleichzeitig ist es so voller Leben und vor allem voller, wie soll ich sagen, es reißt viel auf. Es reißt viel auf im Sinne von, das ist ein Film, der direkt in das Herz von der großen Depression reinfällt und den Leuten, die halt nichts haben zu dem Zeitpunkt und sich ganz klar mit dem identifizieren können, von einer Notsituation in die andere Notsituation.
Okay, aber beschreibst du nicht gerade meinen Film? Also ich meine...
Dein Film, ich weiß nicht, worum es eigentlich gegangen ist. Ich meine, ging es da um das Ende der Welt? Ich glaube, ja, darum ging es eigentlich in deinem Film. Bei mir geht es wirklich um spezifische Krisensituationen, die aber den Menschen zeigen, was eigentlich wichtig ist, nämlich das Zwischenmenschliche und hier darin das Edle finden und genauso um die Frage nach Geschlechteridentität. Und dein Film, eindeutig als wenn Catherine Hepburn hier mit als Tomboy versucht, sich durchaus an die Grenzen von Weiblichkeit zu versuchen, zeigte dein Film ja schon in einer fragwürdigen, unglaublich fragwürdigen Montage am Ende des Filmes, die Chaos-Montage, wie es im Theaterstück selber heißt. Montage heißt nicht, aber die Chaos-Szene im Theaterstück zeigt es einfach nur den Untergang des Britischen Reichs als ein Moment der Angst für eine Mittelschicht und das dargestellt unter anderem im Film durch die Sichtbarkeit von queeren Personen. Oh nein, ich habe Angst. Also wo man zwar in einem Nachtclub einfach sieht, wie zwei Männer und auch zwei Frauen miteinander
kokettieren. Ja, ich helfe gerne bei Wortfindungsstörungen aus, also kein Problem.
Ja, das ist ja auch mein Jimmy Sweeper hier als Psychoanalytiker.
Nicht schlecht.
Also hau meine Worte raus, um zu zeigen, was eigentlich dein Film eigentlich problematisch macht und hier vollkommen ins Verderben stürzt, also, so wie die Welt im Verderben ist, laut dem Film selber.
Ja, das ist deine Leser, deine ganz spezifische, besondere, eigene Interpretation. Ich finde, der Film, also es geht... Okay,
dein Film... Kannst du mal eine Figur benennen von deinem Film? Das ist meine erste Frage.
Kann ich eine Figur nennen von meinem Film? Ja, ja Marriott, ja. Robert Marriott, Alfred und Alan Bridges.
Und jetzt versuchst du mal bitte die IMDb-Liste wegzuklicken und das nochmal mal ausmachen.
Aha, Jane Marriott, Robert Marriott. Ja, und dann gibt es noch den Edward. Ed Marriott?
Edward, ja. Also, ja, Edward, ja.
Ja, ich kann die alle nennen, aber gut, Entschuldigung, du hast mich unterbrochen. Du hast wunderbar gesagt, dass dein Film so ein bisschen ein Slice of Life ist. Ja? Also ein Porträt, ein Stillleben, wenn man möchte, des Lebens oder ein Ausschnitt, der das Leben symbolisiert. Und mein Film... Ja, ist da einfach in ganz anderen Dimensionen, ist eher a slice of history. Natürlich kann der dann nicht so genau auf bestimmte zwischenmenschliche Gegebenheiten und spezifische Situationen eingegangen werden, sondern hier kann nur relativ kurzatmig im Vergleich, können hier nur repräsentative Szenen im Verlauf von fast 4 Jahrzehnten herausgezogen werden und dir gezeigt werden. Und den Rest musst du als geneigter Zuschauer dir dann selbst erschließen. Aber es ist, wie gesagt, einfach eine ganz andere Ebene, auf der wir uns hier befinden. Und in diesem Sinne würde ich den Schluss, die Chaos-Montage, wie du es beschrieben hast, die Chaos-Szene, nicht so interpretieren, als dass hier der Untergang gezeigt und verschrien wird, sondern, naja, es ist einfach eine neue Ära, die hier kommt. Etwas Neues, die alte, vergangene Zwischenweltkriegsära, ja, der Zweite Weltkrieg kündigt sich ja auch mehr als nur leise und subtil an. Diese vergangene Ära ist jetzt vorbei, jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Mehr ist das nicht. Es ist ein... Resümee, ein Revue passieren lassen und Resümee ziehen der letzten 30, 40 Jahre. Und das ist sehr schön gelungen eigentlich, ja. Jetzt kannst du natürlich sagen, die Beziehungen zwischen den Leuten und was auch immer sind mir zu oberflächlich, möchte ich, dass da mehr drauf eingegangen wird. Aber das ist erstens nicht möglich in diesem Rahmen und zweitens, hier geht es eher um ja, ich sag mal, größere Konzepte oder Themen wie Durchlässigkeit von sozialen Schichten, Veränderung von Familienstrukturen und eben auch sozialen Schichten im Laufe von Jahrzehnten und was da passiert, was es mit einem machen kann, welche Konsequenzen das hat oder welche Formen das einfach haben kann. Ja, und das hier wird exemplarisch an verschiedenen Szenen und Personen auch gezeigt. Ja, von daher ist es einfach... ganz andere Herangehensweise als Little Women. Little Women ist auch bis zum gewissen Grad das Sinnbild einer Zeit und Ära und Historie reflektierend oder kritisch, wenn du möchtest, aber hat einen ganz anderen Anspruch. Da geht es wirklich um das Zwischenmenschliche, ja, Punkt. Ich will mich jetzt nicht noch zum fünften Mal wiederholen, aber also macht das Sinn?
Ich meine, es macht Sinn im Sinne von, das ist ein Argument, was ich durchaus grammatikalisch nachvollziehen kann, aber leider macht es natürlich keinen Sinn, wenn man den Film gesehen hat, würde ich mal behaupten wollen.
Wieso?
Also zum einen, ja, du hast recht, der Film, dieses Slice of History ist ein interessanter Punkt. Der Film bemüht sich in eine neue Art des Denkens oder das Theaterstück bemüht sich in eine neue Art, wie man Theater funktionieren lässt. Und das sieht man im Film auch an, ganz eindeutig. Der Film ist sogar ein bisschen aufgefüllter in Bezug auf manche Szenen, die man dazugefügt hat, aber das Theaterstück wurde ganz explizit als kaleidoskopartig eigentlich bezeichnet. Das sind lauter Vignetten, die nur große Momente in der Geschichte zeigen. Wir haben den Boerkrieg, wir haben den Tod von Queen Victoria, wir haben die Titanic in einer verdammt lächerlichen Szene, muss man sagen. Wir haben einen transatlantischen Überquerungsflug, glaube ich, war das, oder ein Flug über den Channel. Ich bin nicht ganz sicher, was für ein Flug hier genau benannt wird, also aus dem frühen 1900. Wir haben eben den Ersten Weltkrieg. Es sind lauter so Höhepunkte, die eigentlich jeweils eine Szene ausmachen, wo die Menschen auch nicht viel Platz haben, könnte man wie ich auch hier sagen. Und es ist so, man lässt diese Geschichte Revue passieren. Und ich würde aber hier sagen, ganz im Sinne von Hayden White und anderen Theoretikerinnen, die überlegt haben, wie Geschichte erzählt wird, es ist ein Untergangsszenario. Es ist eindeutig eine Geschichte, die beginnt mit dem 19. Jahrhundert, mit dem Einbruch eines neuen Jahrhunderts und das wird willkommen geheißen mit Champagnerglasen hoch zu einer neuen Ära und das aber nur ins Verderben stürzt. Und das ist eine Angstvision, eine apokalyptische Angstvision, die wir in der, vor allem in der Zwischenkriegszeit, viele Personen in der Mittelschicht hatten. Also gerade in Österreich können wir genau derartige Texte in den frühen 1920ern genau dort verorten eigentlich.
Ja,
und das ist das, was dieser Film ausmacht, muss man einfach sagen. Und ich würde sagen, nur weil du so hervorhebst, dass es so neutral wäre, in der Hinsicht, dass es einfach so neue soziale Schichten, neue soziale Strukturen. Ich würde sagen, der Film hat einen ganz eindeutig konservativen Einschlag bezüglich, wie er das sieht, dass nun hier eine soziale Durchdringung passiert. Und das ist eine Angstvision. Das ist diese Idee, dass irgendwie etwas verloren gegangen ist. Und das sagt die Protagonistin auch. Die Protagonistin sagt zu Alan, der ehemaligen Bedienstete, die sie hatte, wo er nun auf einmal, die nun selbst eine durchaus eine Dame der Gesellschaft geworden ist, mit Abstrichen, würde ich mal sagen. Großartig gespielt von Una O'Connor, die auch schon im Theaterstück diese Rolle übernommen hat, der Alan Bridges, dass eigentlich, dass irgendwas ist hier verloren gegangen. Also Alan sagt so, ja, wir jetzt meine, unsere Kinder wollen ja miteinander und auf einmal wird sie voll kalt, die Jane. Auf einmal, irgendwas ist eigenartig. Und wir können sagen, Noel Coward findet das auch merkwürdig. Noel Coward beschreibt und lässt die Leute ganz unterschiedlich agieren und auftreten, je nachdem, ob sie aus einer ursprünglichen Mittel- oder Oberschicht kommen oder auf einer ursprünglichen Unterschicht, die dann als die Neureichen sich verwirklichen. Die Neureichen, die betrunken von irgendwelchen Autos überfahren werden zum Beispiel, oder die Neureichen, die einfach nur irgendwelche blöden Sprüche von sich lassen. Zum Beispiel, oh, where is Africa? Oder what is Africa? Ich weiß nicht mehr, was genau gesagt hat. Eine der anderen Bediensteten, die, was auch eine lustige Szene war, aber gleichzeitig zeigt es schon an, dass Noel Coward, beziehungsweise in der Umwandlung des Stückes in filmischen Adaptionen, auch Frank Lloyd und das Filmteam sieht dahinter, eigentlich hier ganz eindeutig ein Bild produzieren von, dass hier die Welt aus den Bahnen geschlittert ist. Und das ist genauso nostalgisch wie jetzt der andere Text, der Little Women, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Weil das die Nostalgie, die dieser Film vertritt, ist, finde ich, ganz explizit eine stark politisierende Nostalgie, die sagt, es gibt einen guten Anfangspunkt, wo beide Kinder gelebt haben, wo alles Gute, eitle Wonne war, und einen Endpunkt, wo in den 30er Jahren angekommen eigentlich alles unter dem Untergang geweiht war. Das Ganze kulminiert ja auch interessanterweise im Theaterstück, im Film nicht, mit einem Moment, wo sie Hail Britannia, das machen sie im Film beginnt es mit Hail Britannia, mit den Opening Credits, aber sie singen God Save the Queen, glaube ich, oder? Im Theaterstück. Im Theaterstück singen sie am Ende God Save the Queen, währenddessen hinter ihnen riesig eine Union Jack-Flagge, imposant hinter den 400 Leuten, die ganzen Cast auf einmal auftritt, also hinter ihnen hängt. Und das ist so ein Chaos, was wir verloren haben, hin zu einer Möglichkeit, wieder hier in diesem Patriotismus eine Stabilität zu finden. Und das ist der Film genauso. Der Film ist zwar nicht so getaucht in diesem britischen Patriotismus, aber ist ganz genauso in diesem Konservatismus drinnen, den auch das Theaterstück vertritt. Und das erkennt man zum Beispiel auch an solchen Sachen wie beispielsweise die Plakate. Also eine dieser Plakate zeigt einfach die Mutter, die mit ihren beiden Kindern, die sie festhält, während über sie eigentlich die Masse überquert und sie zu überrollen droht. Nur ist sie eine der großen, wenn man es mit Nietzsche sieht, sie ist eine der großen Menschen, oder wenn man es mit Rand sieht, sie ist eine der großen MacherInnen, die das irgendwie überstehen könnte vielleicht möglicherweise. Aber es ist diese Angst vor diesen, also das Faszinierende ist genau das eigentlich. Coward sagt, es ist die Masseneffekt, den er sucht, es ist so die Idee, ein neues Art von Stück zu kreieren, das irgendwie die Masse in die Theaterbühne bringt. Gleichzeitig ist aber sein Stück existiert in der Tradition der Massenphilosophie und Massenkritik des 19. Jahrhunderts geschuldet. Also sprich, es steht genau in der Tradition von konservativer Seite, die über die Masse redet. Und das ist etwas, wo man sagen muss, das Stück ist einfach ein apologetischer Text, der einfach nur hochhalten möchte, früher war es besser. Punkt. Wir müssen zurückkehren. Wir müssen zurückkehren zu der Gallantry, die wir verloren haben. Wir müssen zurückkehren zu einer, wir können nicht eine Zukunft weiterverfolgen, die einfach nur uns ins Chaos bringt. Wir müssen eine Zukunft bringen, die uns mit verbindet mit unserer Vergangenheit, wie es Jane, die Protagonistin, am Ende sagt.
Ich sehe das nicht so eindeutig und so pessimistisch oder oberflächlich oder wie auch immer man es nennen möchte, wie du das jetzt schilderst, sondern, also ich glaube, man kann einfach nicht leugnen, dass vor allem je älter man wird, so ein gewisses sentimentales Zurückblicken und irgendwie sich nach dem sehnen, wie es früher war, jetzt abseits von politischen Dimensionen, Konservativismus versus Progressivismus, heißt es auf Deutsch auch so, egal. Ich glaube, dass ein solches Sehnen, ein solches Wahrnehmen bis zu einem gewissen Grad eigentlich so gut wie jeder von uns inne hat und das zutiefst menschlich ist und dieser Film eigentlich eine Hommage an eine solche Wahrnehmung ist, ohne den tatsächlichen Ist-Zustand oder das tatsächliche Voranschreiten in neue Ehren, neue gesellschaftliche Regeln, was auch immer, allzu sehr zu bewerten. Wirklich, weil die stehen zum Schluss.
Okay.
Also die eine Familie steht vielleicht schlechter da, dafür steht die andere besser da. Es ist irgendwie ein Geben und Nehmen und letzten Endes ist es ein Nullsummenspiel, eher denn als ein Klagelied auf früher war alles besser. So würde ich das sehen. Und dieses, okay, wir bringen jetzt diesen sentimentalen Blick hinein. Ja, das ist schon vorhanden, aber wie gesagt, ich glaube, das ist eher ein Catering an die Massen an Menschen oder eine Maßnahme, um eben so viele Menschen wie möglich hier ins Kino reinzubekommen und die irgendwie zu befrieden auch oder ihnen etwas zu geben, das sie kennen, womit sie sich identifizieren und was sie gut finden. Aber ohne das eindeutig zu bewerten. Jedenfalls sehe ich diese Bewertung nicht oder nicht so deutlich, als dass die mir jetzt da aufgefallen wäre und ich sagen würde, der Film ist komplett irgendwie nach hinten gerichtet und super konservativ und beklagt die, keine Ahnung, fürchterlichen Sitten der heutigen Zeit. Nee, das sehe ich tatsächlich gar nicht so.
Why is it that civilized humanity must make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, your dreams cannot last long.
Aber das ist,
we have reached the headline, the breast headline. Every sorrow, blues, value is news, value tomorrow. Blues, 20th century blues.
Genau, are aber getting me es down. Wird sich gleichzeitig als dieser prägnante, aber gleichzeitig auch übertriebene Text vorgetragen wird sich darüber lustig gemacht. Das heißt, das Blödsinn. Ist nicht 100% ernst vorgetragen. Gemacht.
Wo wir es drüber lustig gemacht? Sag mir bitte, wo wir es drüber lustig gemacht. Nur so als Kontextualisierung, das ist ein Lied, was komponiert worden ist von Noel Coward für das Theaterstück, was auch adaptiert worden ist in den Film hinein, wo dann die Fanny, die Tochter von den Bridges, dieses Text singt am Schluss. Das ist der 20th Century Blues einfach, wo sie darüber bemitleidet und auch solche Sachen sagt wie "In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose the way, what is there to strive for? Love or keep alive for, say, hey, 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 call it a day. Blues, nothing to win or to lose. It's getting me down. Blues, I've got these very, very 20th century blues." Also nur so zur Kontextualisierung. Dieser Text betont eine, mit dieser auch Hinwendung zum Blues, eine melancholische Hinwendung zu einer vergangenen Zeit, die verloren gegangen ist.
Von den sagen. Menschen. Ja, ich meine, sorry, das hast du heute, das hast du eigentlich immer, eine solche Einstellung, einen verbunden mit dem Kulturpessimismus und eben diesen typischen, oh, früher war alles besser, oh, wir leben in besonderen Zeiten, es ist besonders schwierig. Unsinn, diese Wahrnehmung hat man immer gehabt und das ist zutiefst menschlich. Das heißt hier, ich würde es tatsächlich, ja, okay, selbst Psychologe, aber ich würde es eher auf diese psychologische Ebene heben wollen, dass der sich anschaut, okay, wie nehmen Menschen Ehren, Zeitgeschichten wahr, was macht das mit denen? Aber der Film selbst propagiert das nicht so stark, weil, ach, keine Ahnung, weil da dann zu wenig darauf eingegangen wird, auf die tatsächlichen deutlich negativen, positiven Konsequenzen, was auch immer. Also es gibt hier positive und negative Entwicklungen. Es gibt diese beiden Familien, die so ein bisschen gegengelagert sind. Die eine fällt und die, während die andere steigt. Das heißt, die treffen sich eigentlich in der Mitte. Also es ist eher so ein Nivellieren eben des Spielfeldes, könnte man fast schon sagen, was letzten Endes eigentlich eher net positive ist, wenn ich es jetzt reflektieren müsste. Ja.
Na, aber sag mir bitte wirklich direkt, worin siehst du die Ironisierung von 20th Century Blues in der Szene, wo es gespielt worden ist, das ist dieser, wo eben das die Fanny singt und wo gleichzeitig eine Zwischenkriegsmontage gezeigt wird. Also wo der die Zwischenkriegszeit, vor allem die 1920er Jahre, also dort endet es eigentlich de facto, und deren, ich würde sagen, Ups und Downs, aber eigentlich der Film präsentiert es als Downs, 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 repräsentiert werden. Also wie kannst du das hier verteidigen als eine Art und Weise, dass der Film hier keinerlei Standpunkt einnimmt von das ist positiv oder negativ?
Okay, also dass er es ironisch sieht oder sich darüber lustig macht, das war, glaube ich, falsch formuliert. Das tut er nicht. Aber er hat schon eine gewisse Distanz, hätte ich gesagt. Am wenigsten tatsächlich in dieser Szene, in dieser Montage. Ja, das stimmt. Weil dadurch, dass er quasi die, ich meine, auch objektiv vorhandenen Gräueltaten und fürchterlichen Dinge, die in diesem vom Film porträtierten Zeitraum geschehen sind, dadurch, dass er die wirklich darstellt, ist da schon so etwas wie eine Bewertung drin. Aber ich finde, es ist gleichzeitig in diesem Film auch drin, okay, das ist nicht alles, was passiert ist. Wir haben jetzt die letzten 1,5 Stunden auch andere wunderschöne Geschichten gesehen von Menschen, die sich verlieben, von Menschen, die, wie gesagt, die soziale Leiter erklimmen, die umziehen, die was auch immer. Auch negative Sachen von Menschen, die im Alkohol verfallen und dann sterben. Aber das gehört alles dazu. Das alles sind Aspekte des Lebens. Es ist sehr vielfältig. Und klar ist, das ist auch der Zeit geschuldet, also zum Schluss, wie gesagt, wir finden uns hier in den Vorwehen, eigentlich sind die Wehen schon vorbei, eigentlich ist das Kind schon geboren, das schreckliche Kind, das Zweiter Weltkrieg heißt. Als dieser Film hier in die Kinos kommt, sollte er natürlich auch, das macht ja auch Sinn, so ein bisschen als ein Mahnmal fungieren, weil denen natürlich bewusst war, okay, verdammt, wir steuern hier auf einen neuen Krieg zu, das ist verdammt gefährlich und eigentlich sollten wir das, was wir jetzt vor 20 Jahren erlebt haben, nicht wiederholen. Aber ich würde das eher so, ja, als Mahnmal sehen, als irgendwie, hey, lasst uns doch aus der Geschichte, die tatsächlich auch schöne Elemente hat, aber auch fürchterlich grausame, lasst uns daraus lernen und für die Zukunft solche Sachen verhindern, was ja natürlich leider nicht funktioniert hat. Aber ich würde das so interpretieren. Weniger als Pessimismus, so alles ist schlecht, oh Gott, wie schlimm waren die letzten 30 Jahre, sondern ja, lasst uns hier in einer Hab-Acht-Stellung uns hineinbegeben und gleichzeitig auch die schönen Dinge wertschätzen, aber lasst uns was machen, was ändern, damit wir die Fehler nicht wiederholen.
Ich will noch kurz mal rekapitulieren, was du mit Gräueltaten hier meinst. Meinst du mit das Aufkommen von politischen Parteien wie Kommunismus? Meinst du mit das Nachtleben, was als queer dargestellt wird?
Nein.
Oder meinst du mit eine Demokratisierung der Gesellschaft?
Nein, eigentlich? Ich meine mit Gräueltaten, und deswegen haben wir auch die Montage des Ersten Weltkrieges. Mit Gräueltaten, ja, ich meine.
Nein, Entschuldigung, hey, das ist eine andere Montage. Das musst du auch sagen. Die Erste Weltkriegsmontage kommt ungefähr 10 Minuten davor. Ich rede hier über die Zwischenkriegszeitmontage, die direkt verknüpft ist mit zum einen dem 20th Century Blues, dem Gesang, und zum anderen mit den letzten Worten von Jane, die darüber redet, dass die Vergangenheit verloren gegangen ist oder wir haben uns verloren in dieser modernen Gesellschaft. Das heißt, wir müssen einfach zwei, ich meine, natürlich, ja, der Erste Weltkrieg und dessen Gräueltaten, das ist mir bewusst, was du meinst. Aber ich würde halt sagen, oder wir können tatsächlich einen Schritt weitergehen, dass der Film tatsächlich den Ersten Weltkrieg gleichbedeutend darstellt wie das Aufkommen von queeren Nachtleben in der Zwischenkriegszeit, was natürlich der Fall ist. Die Zwischenkriegszeit ist eine Zeit, wie wir schon öfters besprochen haben, dass gerade Berlin etwa und anderen Orten, anderen Großstädten viel mehr Leben eingehaucht hat, das aber von außen, vor allem von der konservativen Seite, rein als Dekadenz gesehen worden ist. Also diese neue Aufkommen von einer Vielschichtigkeit von queeren geschlechtlichen Ausdrücken zum Beispiel ist etwas, was hier ganz klar als Dekadenz gesehen wird und als ein Verfall von Sitten und Moral. Und der Film geht eindeutig in diese Richtung. Der Film sagt, diese einen Gräueltaten, 10 Minuten davor, die Weltkriegsgräueltaten, was genauso mit Noel Coward 1:1 so im Text auch vorkommt, diese Montage kommt fast 1:1 so vor, ist es konstante schlechter werden der Gesellschaft, dass einfach diese einfach Menschen sterben und in den Tod gehen, und dagegen dann 10 Minuten später in der zweiten Montage, die in Abwandlung auch beim Coward sein, im Cowards Text vorkommt, ein bisschen anders, ein bisschen abstrahierter, muss man sagen, aber hat einen ähnlichen Impetus von Melancholie, ist hier ganz direkt mit Bildern belegt, die ganz eindeutig eine Sprache sprechen von, das ist alles eigentlich falsch, was hier abgeht. Und wir brauchen wieder diese Rückkehr zum großen britischen Königreich, diesen Great Hail Britannia, den wir am Anfang hatten, diese Queen Victoria, die verloren gegangen ist. Wir brauchen wieder eine große Königin.
Ja, vielleicht hätte sich so der Zweite Weltkrieg abwenden lassen.
Wir hatten ja, kannst du ja King's Speech schauen, den schauen wir dann auch bald an, in ungefähr 90 Jahren.
Den schauen wir bald an. Also, oder wann ist der?
2015? Ja. Mhm. Ja, 14?
Nee, er war früher, oder?
War der früher wirklich?
Ich glaube schon. Aber also auf jeden Fall schauen wir uns den sicherlich nicht bald an.
Nee, ich glaube, er war nach The Artist, aber nicht so lange nach The Artist, oder? Meinst du 2009 schon, was? Sogar vor The Artist.
Ja, ich dachte 2009 könnte hinkommen, aber ich, keine Ahnung, habe ich jetzt auch nicht genau im Kopf.
Ja, wir haben jetzt schon ungefähr 30 Minuten geredet. Wir können natürlich jetzt direkt übergehen über das Lobgesang von Little Women, aber da wir natürlich wissen, dass das Lobgesang von Little Women auch unsere eigentliche Meinung ist zu dem Film, können wir das auch natürlich verlegen in unsere tatsächlichen Überlegungen zu unseren eigentlichen Meinungen und unserer wahren Meinung zu den beiden Filmen. Ganz gehässig gesagt.
Da wir eigentlich wissen, dass du einfach... ja gut, okay, decken wir es auf. Was soll ich sagen? Du hast recht. Ja, soll ich weiterreden? Willst du?
Da du eben durch die böse, unangenehme Situation hattest, diesen Film zu verteidigen. Ich habe wirklich nicht gewusst, ob du mich nicht gemocht hast, weil du bist ein konstruktiver Kerl.
Aha.
Was ist deine eigentliche Meinung zu gerade Cover Kate, um mal vielleicht damit zu beginnen?
Vielleicht bin ich auch mit zu hohen Erwartungen reingegangen, weil ich wusste, okay, ist der Film, der Oscar gewonnen hat, ja, wird schon nice sein, aber ich konnte mich für den Film, und ich könnte dir abermals auch gar nicht so sehr sagen, woran es lag, aber ich konnte mich null für den begeistern. Ich fand den irgendwie von vorne bis hinten eigentlich recht langweilig und also er hat meine Begeisterung nicht wecken können, weil relativ viel passiert, aber irgendwie nie wirklich in die Tiefe gegangen wird und irgendwie doch alles recht egal ist, mir zumindest, und es nicht wirklich interessant ist und auch auf technischer oder narrativer Ebene fand ich jetzt da, oder habe ich da nichts gefunden, wo ich gesagt hätte, wow, das finde ich jetzt wirklich super gut gemacht oder bahnbrechend für diese Zeit. Nee, hat mich alles kalt gelassen, deswegen, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, wieso der einen Oscar bekommen hat als bester Film. Also kannst du mir das erklären? Was ist, also warum?
Ja, ich meine, das ist immer so eine schwierige Frage, warum das genau ist. Wir können sagen grundsätzlich, dass dieses Oscar-Jahr eine absolute Hinwendung zum Britischen hatte. Wir hatten schon vorhin so einzelne britische Produktionen gehabt oder wir hatten keine britische Produktion gehabt, aber wir hatten einige Produktionen gehabt, die britische Themen beinhaltet haben. Also
Ja.
East Lynne, der andere Film, den Frank Lloyd ja inszeniert hat, ist ja auch so schon ein britischer Film gewesen, also ein Film im Fokus auf Großbritannien und die Suburbs sozusagen, das Land, den Landadel und deren Langeweile. Aber irgendwie dieses Mal hatten wir, glaube ich, gleich drei Filme gehabt, die Großbritannien groß geschrieben haben. The Private Life of Henry VIII,
Ja.
wir hatten, wie ich die eine britische Produktion, wir hatten aber auch gehabt den Norma Shearer Film, mein Gott, mir fällt gar nicht an, wie heißt, weißt du, wie er heißt?
Welcher war denn der
Und
nochmal Film?
Smiling Through, der Film über, wo sie gleichzeitig ihre Mutter gespielt, nein, ihre Tante gespielt hat, als Geist, als tote
Ja, stimmt,
Figur.
stimmt, stimmt, stimmt. Ja,
Genau.
oh Gott, ist schon lange her, dass wir ihn besprochen haben, quasi, aber der war
Ja,
nicht. Also,
schon länger her, das stimmt.
den hätte ich besser gefunden.
Nee, ich würde sogar sagen, ich würde so weit gehen und sagen, dass Cavalcade. Ich ihn zwar nicht so hasse, wie die Mehrheit der Menschen ihn hasst, weil ich glaube, der Film ist wirklich, aufgrund der Tatsache, dass er den Film, dass er den Oscar gewonnen hat, ist er wieder sehr kritisch bewertet heutzutage. Und er wurde damals sehr gelobt und wurde ein großer Erfolg, aber mittlerweile ist er sehr kritisch bewertet.
Ja, aber sorry, also
Und
ich, das ist auch einfach kein guter Film, meiner Meinung nach. Also ich verstehe das, ich
ja.
wusste das gar nicht, dass er so kritisch bewertet wird, aber ich kann es voll nachvollziehen. Also.
Ja, ne, also ich glaube, wenn ich jetzt die Filme Revue passieren lasse, ich sage es nochmal, das war Cavalcade, hat gewonnen, 42nd Street wurde nominiert, das Musical, was wir letztes Mal besprochen haben, A Farewell to Arms wurde auch nominiert, der Verfilmung von Hemingway, den wir, glaube ich, zum selben Zeitpunkt mit Smiling Through diskutiert haben, nein, mit einem I'm a Fugitive from a Gin, genau, Lady for a Day, das war dieser Film von Frank Capra, wo eine Frau so tut, als wäre sie von der Oberschicht. Little Women von heute, She Done Him Wrong, der Film mit Mae West, Smiling Through, schon gesagt, auch ein Erster Weltkriegs-Nach-Wien-Film. State Fair, ein bisschen andere Art von nostalgischer Film, und The Bright Life of Henry VIII. Und wir können sagen, von all diesen 10 Filmen kann ich sagen, hat mir Cavalcade am wenigsten gefallen. Selbst State Fair, das am Schlusslicht war, hat mir, glaube ich, besser gefallen als Cavalcade.
Welcher Film hat
Und
dir am besten besser gefallen?
State Fair sogar.
Also State Fair, ja,
Das, den ich auch sehr schwach gefunden
also
habe. Oder relativ
spannenderweise
schwach.
State Fair, ich fand ihn damals auch nicht so, aber das ist einer der Filme, der mir interessanterweise so am meisten in der Erinnerung geblieben ist. Vielleicht, weil er einfach so anders war als die anderen. Also.
Ich glaube, weil ich ihn so gut erzählt habe und so gut verteidigt habe.
Aber es ist, ja, okay. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, meine Favoriten für dieses Jahr, wenn das deine Frage wäre, die jetzt kommt, wären tatsächlich am ehesten Smiling Through und Lady for a Day gewesen.
Wirklich. Ja, ich meine, es sind beides, glaube ich, gute Filme für mich gewesen, fast sehr gute. Aber ich glaube, das Jahr hatte generell eine Reihe von sehr guten bis wirklich außergewöhnlichen Filmen gehabt. Also ich finde, I'm a Fugitive from a Gin Gang ist, glaube ich, mein persönlicher Favorit
Ah ja, stimmt, ja.
von allen. Und ich finde Private Life of Henry VIII auch sehr gelungen, muss ich aber sagen. Das habe ich schon damals sehr hochgehoben als einen sehr imposanten Film mit verschiedenen Sachen, die es anders macht. Und ich
Ja.
glaube, das sind meine zwei Lieblinge. Und ich glaube aber, dann ist der Fugitive tatsächlich der Film, der mir am besten gefallen hat. Dem würde ich tatsächlich auszeichnen, aber ich muss sagen, es ist generell ein ausgesprochen starkes Jahr gewesen. Wir hatten mit Cavalcade den einzigen Film, der wirklich mittelmäßig ist, würde ich sagen. Ich würde ihn gar nicht so als Katastrophe sehen, ich würde ihn als Mittelmäßig sehen und ich werde gleich nochmal darauf hinkommen. Und sonst glaube ich, alles haben gute, leicht überschnittlich bis gut, bis sehr gut, bis außergewöhnlich interessante Filme. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich ein deutlich besseres Oscar-Jahr als das vorige. Und ich hatte bis jetzt noch kein Oscar-Jahr gehabt, das wie ich so eindeutig, wo wir ganz klar sagen können, ja, das sind eigentlich nur interessante Filme dabei gewesen. Oder fast nur.
Ja, also ich muss
Hinsichtlich
sagen, also She
Cavalcade.
Done Him Wrong hat mich auch nicht so überzeugt, um ganz ehrlich zu sein,
Ja, da
aber
war ich von Mae West so begeistert.
ja, aber
Ja.
das ist das Einzige. Aber stimmt, also im Durchschnitt waren die Filme
Genau.
recht gut und auch
Genau.
recht besonders. Und stimmt, Private Life of Henry VIII ist so der zweite Film neben State Fair, der mir auch besonders im Gedächtnis geblieben ist, tatsächlich.
Und trotzdem hast du weder den einen noch den anderen als einen der besten Filme
bezeichnet. Nee, ja, ich bin ja, also eigentlich bin ich ein ultra kognitiv rationaler Mensch, aber ich glaube, genau deswegen mag ich es, wenn Filme mich ansatzweise und auch wenn es so simpel ist, irgendwie nur emotional berühren. Und sowohl Smile and Through als auch Lady for a Day funktionieren sehr stark auf dieser emotionalen Ebene und ich glaube, deswegen mag ich es so sehr.
Ja. Aber um zurückzukehren zu deiner Frage, deiner ursprünglichen Frage, warum hat Cavalcade gewonnen?
Ja, bitte, bitte, warum? Warum?
Also zum einen, wie gesagt, Riesenerfolg, großer Boxoffice-Erfolg hatten aber alle diese Filme. Alle diese Filme waren irgendwo erfolgreich, hätte man nicht erwartet, waren aber allesamt erfolgreich. Zweitens, wir haben eine Hinwendung zum britischen und ich glaube tatsächlich ist das der britischste Film von allen dreien, die als britisch gegolten haben. Weil The Private Life of Henry Ace ist ja absichtlich, wie Alexander Korda ja auch betont, nicht so britisch edel, wie es sich gibt, sondern vielmehr down to earth und im Basalen. Will nicht diesen Pathos sich hochheben, sondern ganz im Basalen, im Baditischen, also im Bathos. Und ich glaube, Cavalcade ist genau das, was einfach dieses Pathos zelebriert tatsächlich. Ich meine, allein die Cavalcade, also allein das immer wieder diese reitenden Geister über den Himmel ziehen, um zu zeigen, wie sich die Zeit verändert. Es ist so eine große Geschichte, die erzählt wird. Und es ist das historische Epos eigentlich, was hier angesprochen wird, könnte man sagen. Und das Endbild, im Kontrast zu der Union Jack, die besungen wird, im Theaterstück ist ja auch, dass sie über... Ich sage jetzt irgendwas, St. Patrick's Cathedral, glaube ich. Einfach diese Cavalcade nochmal zeigen, wie sie drüber reiten. Und auch hier sowas ganz Auratisches eigentlich hat mittlerweile. Also es ist faszinierend, wie dieser Text, also Coward betont ja diese Hinwendung zu dem Masseneffekt, den er da zeigen will. Aber gleichzeitig der Masseneffekt, wie sehr der eigentlich ins Auratische kippt. Also wir haben diese Masse, die aber schief hängt, könnte man sagen. Der Film versucht sich anhand von einzelnen großen Momenten der Geschichte diese abzuarbeiten. Das Problem dahinter ist, dass er trotzdem meint, dass die Familie, die er fokussiert, nämlich Robert Jane, bedeutsam ist und nicht irrelevant. Und ich glaube, das ist der große Fehler. Würde er sagen, dass, wie du sagst, dass es einfach nur ein Kommen und ein Werden, Vergehen ist oder so, ein ganz neutrales, wäre das wirklich interessant eigentlich. Also es gibt auch so Szenen, die das so ein bisschen implizieren, die dieses Untergehen der Masse auch als interessantes Moment funktioniert. Wie zum Beispiel... Ich finde, was Frank Lloyd total gut macht, auch vor allem mit dem Kamera, mit der Kameraperson, die ich jetzt eigentlich schnell raussuchen möchte, weil das ist die Frank Borsage-Person, genau, Ernest Palmer. Ernest Palmer hat nämlich auch von Borsage viele Filme gemacht, wie im Seventh Heaven. Borsage hat ursprünglich einen Film geplant, es war geplant, dass Borsage den Film übernimmt.
Ah, okay.
Kam sich dazu. Dann hat Frank Lloyd kam als Alternative, aber die Kamera, Ernest Palmer, blieb halt erhalten von Borsages Planung, würde ich mal behaupten wollen. Und ich finde, Palmer hat auch schon bei Seven's Heaven gezeigt, wie gut er mit Massen umgehen kann und wie gut er in Spektakel einfangen kann. Und das ist in dem Film ganz toll gewesen. Also ich finde, Frank Lloyd hat es geschafft, das, was im Theaterstück so 400 Komparsen sind, also eine riesige Produktion mit einem Cast von 400 Leuten auf einem Theater, so absurd einfach, dass er das nochmal übertrieben hat, weil natürlich im Filmischen sind 400 Komparsen ja nichts. Darum haben wir jetzt nicht mehr 400 Komparsen, wir haben bis zu 2500 SchauspielerInnen in einer Szene. Was zum Teufel? 2500. 15.000 NebendarstellerInnen. Und dieses Gefühl der Masse kommt auch, finde ich, auf immer wieder. Ich finde, das ist wirklich eine lebendige Menge, die hier dargestellt wird. Und manchmal wird es auch gut gewählt. Also zum Beispiel, es gibt Momente, wo wir nicht genau wissen, wo es unsere Hauptfiguren sind. Und es wirkt fast schon arbiträr, wohin die Kamera uns hinführt, bis wir eigentlich dann dort sind, ist Robert und Jane. Ah, okay, dort sind wir. Als ob sie einfach nur ein kleiner Teil sind von dieser gesamten Geschichte. Und das ist diese Insignifikanz von ihnen wäre wichtig gewesen, finde ich. Und darum geht aber nicht der Film. Der Film geht dorthin, dass sie so wichtig sind, um zu bezeichnen, dass die Mittelklasse einfach verloren geht, sozusagen, dass es eine Tragik ist. Und ich finde diese Insignifikanz, dieses Geworfenwerden in einem ganz klassischen, existenzialistischen Sinne, würde dem Film total gut tun. Weil es ist schon drinnen ein bisschen, aber kommt nicht ganz raus. Ja. Beispielsweise gibt es diesen wunderbaren Moment, wo man die Titanic sieht, lächerlich das in dem ganzen Film natürlich, nämlich der Edward und seine Frau, die Edith, sterben nämlich, weil sie auf der Titanic sind. Und wir wissen noch nicht am Anfang der Szene, dass es Titanic ist. Und wir können sehen, wie die Kamera einfach nur diese große Schiffsfront herzeigt, Und langsam fährt die Kamera irgendwo hin. Lauter Paare sind, überall sind Pärchen, überall sind Leute und stehen und reden und schauen. Jede dieser Geschichten könnte relevant sein. Und dann auf einmal entdecken wir unser Pärchen, was wir verfolgen wollen. Das heißt, die Kamera, die sucht und sucht und sucht und findet plötzlich irgendeine Geschichte, auf die sie fokussieren möchte. Aber das hier, es viel interessanter wäre, dass es arbiträr wäre, fast schon postmodern, wenn unsere andere Geschichten immer wieder in den Fokus gekommen würden. Das wäre interessant gewesen. Und um zu zeigen, wie effektiv es manchmal war, auch wiederum Rückkopplung zu Borsage eigentlich, wir haben einen Moment, wo die Jana Wynyard, die auch immer wieder hervorgehoben wurde als großartig in dem Film, ich finde Jane, also die Jane spielt, die spielt auch, finde ich, eigentlich gut, muss man sagen, sehr gut eigentlich. Also das ist schon eine sehr emotionale Rolle, die sie übernimmt und sehr eine schwere Rolle, auch wenn ich überhaupt nicht mit ihr mitgehen kann, aber ich finde die Art und Weise, wie sie spielt und was sie präsentiert, finde ich toll eigentlich. Also es ist ein bisschen schwierig, das zu vermitteln, weil ich mag einfach ihre, was sie repräsentiert nicht, so kann ich es mir besser sagen. Und es gibt einen Moment, wo sie ihren zweiten Sohn verloren hat, ihr letztes Kind verloren hat, im Krieg, gefallen, am Tag, und das erfährt sie am Tag von der Friedenserklärung vom Ende des Ersten Weltkrieges. Und sie geht am Trafalgar Square. Ich müsste es, nein, das Problem ist, es ist so ein Fall von, ich müsste es vor mir geschrieben sehen, um das zu verstehen, wie man sagt. Also irgendwie ist es so ganz flüchtig bei mir. Ich habe es gerade nicht vor Augen. Sie geht auf einen großen Platz und umgeben von einer Menge an Menschen, die euch alle jubeln, freuen sich, dass es das, was passiert ist, dass es das Ende des Krieges bedeutet. Und was macht sie? Sie geht hin, ist ein bisschen durch den Wind, hat gerade erfahren, dass ihr Sohn, zweiter Sohn, verstorben ist, und mit einem verzweifelten Blick feiert sie mit, weht ihr die Fahne und ist aber in den Tränen nahe. Und das ist ein Moment, den wir schon in anderen Filmen hatten, in ähnlicher Art, aber eigentlich nie so subtil. Viele andere machen das dann so mit, was wir hatten zum Beispiel in dem Borsage-Film des Jahr, von diesem Jahre, ja, der Hemingway-Verfilmung, nämlich A Farewell to Arms. Da hatten wir es gehabt, zum Beispiel, dass es einfach nur die Tragik ist, dass es alle feiern und unser Protagonist ist in Trauer, ist zerstört. Genau dasselbe hatten wir 7-7. Aber was hier passiert, ist dieses, ich feiere mit, weil ich weiß, dass es wichtig ist. Ich weiß, dass es großartig ist, dass es der Kriegszeit ist. Aber eigentlich bin ich den Tränen nahe, weil eigentlich ist es katastrophal für mich. Mein Leben ist zerstört. Und das ist so eine komplexe Art, das zu spielen, und in den Momenten macht das alles für mich Sinn. Leider sind die Momente so gering und kommen wieder, und das ist alles so mit Klassismus einfach. Immer wieder die Abwertung der anderen Figuren einfach. Es ist schade, so kann man es einfach sagen. Der Film ist viel Potenzial, wo einfach nichts passiert, und ich vermute, muss ganz banal sagen, es ist halt ein Epos. Epen gewinnen halt leicht bei den Oscars. Machen sie heute noch immer mit Abstrichen? Oder es gibt gewisse Zeitpunkte, wo eben eine gute Hand haben in den Oscars, und die verstreichen dann wieder. Und ich glaube, in dem Zeitpunkt der frühen 30er sind wir noch in dieser Zeit, wo das passiert. Ich meine, 1931, glaube ich, hat auch ein Film gewonnen, der so ungefähr funktioniert hat. Also mir fällt gerade nicht der Titel. Ich meine, vielleicht weißt du, großer Mann, Cimarron,
ja, okay.
Genauso, ein Film, der gelobt wird, und ich glaube, der Grund, warum der gewonnen hat, ist tatsächlich, dass er einfach imposant ist. Dass er einfach einen erschlägt mit seiner Bedeutung, mit seinem eigenen Denken, mit seinen eigenen Narrativen, die er mit sich bringt, aber vor allem mit seiner Bildgewalt. Und ich glaube, das passiert hier auch. Apropos 1931, letztes Mal, wo Frank Lloyd nominiert war für den Oscar mit East Lynn. Eindeutig schlechteres Oscar, ja. Das hatten wir gehabt. Cimarron, East Lynn, Skippy, The Front Page und Trader Horn.
Skippy war aber mega.
Jo. Also das meine ich nur. Da meine ich eben, dass dieses Oscar überraschend gut war. Und trotzdem war Cavalcade die Oscar-Nacht gewonnen hat. Eigentlich was Merkwürdiges. Zwei Stunden.
Ja. Danke, gute Erklärung. Jetzt kann ich das ein bisschen besser verstehen. wenn gleich auch nicht gutheißen.
Ja. Willst du vielleicht noch, wir haben ja wirklich wenig über Little Women erzählt. Willst du vielleicht du mal sagen, was dir gefallen hat an Little Women, oder hat dir was gefallen an Little Women? Du hast, ich weiß, dass Christian Bale die ganze Zeit vermisst.
Wann kommt der jetzt? Ich glaube, ich finde einfach den Roman und die Aussage, oder also ich mag das Material und ich kannte...
Darf ich fragen, hast du den Roman gelesen, natürlich?
Vor sehr langer Zeit, oh, das heißt, ich okay. habe mhm. wenig Erinnerungen dran, aber ja, und ich mhm. habe ja auch, ich habe nicht alle Verfilmungen gesehen, aber mindestens zwei oder drei, und jetzt mit der vier, und ich finde die eigentlich...
Oh, wirklich, ja.
Ich finde die alle schön, also jeder hat irgendwie so seine... Also seinen eigenen Wert, wenn man so möchte. Ja, so bin ich reingegangen, dachte, okay, ja, von der von 1933, wie wird der wohl sein? Wird er mich vielleicht weniger mitnehmen? Finde ich aber gar nicht. Also auch hier alles sehr liebenswerte Figuren und irgendwie, es ist irgendwie ein ja, keine Ahnung, ich gehe wieder aufs Emotionale. Ich finde es einfach ein herzenswarmer Film oder eine herzenswarme Geschichte mit sehr liebenswerten Charakteren, die man einfach mögen muss. Zumindest geht es mir so jedes Mal, wenn ich welche Verfilmung auch immer schaue, ob mit oder ohne Christian Bale. Und so ging es bei dem Film auch. Ja. Viel mehr kann ich eigentlich nicht sagen.
Es ist ja, interessanterweise ist es auch ganz witzig, dass Gavin Lambert etwa ganz schön betont, dass der erste Film von George Cukor so, also in einem Interview hat mit ihm geredet und hat betont, dass er so hingezogen war zu Theaterstückverfilmungen, wie zum Beispiel jetzt A Bill of Divorce, den ersten Film, den er mit Hepburn gemacht hat, zum Beispiel. Das hat er zwei Jahre davor gemacht, glaube ich, oder vielleicht nur ein Jahr, 1932 war es, genau ein Jahr vor Little Women. Und weil er sich das
so nicht nominiert, keine Ahnung.
Weil er sich da so konzentrieren konnte auf die SchauspielerInnen und er auch selbst, eigentlich Cukor hat einen Theaterhintergrund, hat auch schon im Kino gearbeitet, im Film gearbeitet, aber er hat sich da erst langsam dem Inszenieren der Regie genähert. Also er hat versucht, einen Lubitsch-Film zu machen, der wurde von Lubitsch wieder weggenommen dann schlussendlich. Und zum Beispiel hat er bei All Quiet on the Western Front hat er war die Dialogregie irgendwie zuständig, also auch eher dem Schauspielerischen. Und jetzt wollte ich mal dir fragen, wie hast du es empfunden bezüglich jetzt gerade der Inszenierung von Cukor, die meines Erachtens sehr reduziert ist, könnte man fast schon sagen, in Bezug auf Filmischen, auf visuelle, im audiovisuellen Bereich und nur ganz selten wirklich ausgetüftelt, jetzt ist und sich viel mehr die Szene einfach einfängt. Wie fandest du das eigentlich? Also gerade auch in Bezug auf, wie das Schauspiel dich imponiert hat oder eben nicht imponiert hat zum Beispiel.
Ich finde gar nicht, dass ich so sehr, also wenn man jetzt die Zeit irgendwie mit berücksichtigt, das Jahr, in dem er gedreht wurde, dann finde ich gar nicht, dass er sich so sehr von den anderen Verfilmungen jetzt unterschieden hat. Also ich finde nicht, dass die jetzt super opulent, episch inszenierte Werke sind, sondern eher durch, naja, keine Ahnung, das, wie du sagst, reduzierte, aber trotzdem authentische, ja, zur Geltung kommen. Also ich finde nicht, dass sie sich so sehr unterschieden von den anderen. Ich finde, vielleicht liegt es auch einfach an dem Ursprungsmaterial, aber wenn du jetzt da irgendwie ein riesengroßes, wie gesagt, ein riesengroß inszeniertes, episches Drama draus machen würdest, wäre das ein bisschen irgendwie, ja, an dem Material vorbei.
Ja, aber zum Beispiel, wenn man sich direkt vergleicht mit Greta Gerwig, Inszenierung von Barbie, nein, von Little Women, ich muss irgendwie die Relevanz von unserem Podcast hochheben und dachte, ich verweise auf einen anderen Film, der wahrscheinlich bald für die Oscars nominiert ist oder nun mittlerweile schon nominiert ist, weil das der Oscar-Podcast hochgeladen wird. Man muss sagen, Gerwig hat ja sowohl das Buch extrem verändert in Hinsicht der narrativen Struktur, muss man sagen, total verändert, total viel umgebaut. Haben wir mal darüber diskutiert in einer Folge von Kino on the Couch. Aber ich finde auch, dass die Inszenierung eine ganz andere ist und viel lebendiger, viel mehr mit Schnitten macht und auch hier.
Naja, aber das ist der Zeitgeist, oder? Das ist einfach, also das mag sein, aber wenn du eine solche Inszenierung, die wäre, glaube ich, 1930 oder 1933 nicht möglich gewesen.
Ja, jein, würde ich sagen. Also das, was ich gerade gesagt habe über zum Beispiel die Opulenz von etwa Cavalcade, da kann man sagen, ja, ich meine, das ist schon ein anderer Inszenierungsstil als das, was Cukor macht. Cukor ist viel intimer eigentlich von der Hinsicht, wie er mit der Kamera umgeht, wie er mit seinem Personal umgeht. Und wir können es aber auch gleichzeitig vergleichen und unterscheiden mit Filmen wie zum Beispiel das, was Shanghai Express macht, mit dieser Art der Beleuchtung da, und wie das einfach imposante Licht- und Schattenspiel ist. Und wir haben gesagt, die Kamera ist so großartig, wie es nur geht bei Sternbergs Film. Und wir haben es aber genauso auch bei dem Film I'm a Fugitive from a Chain Gang, wo es auch hier was haben wir damals gesagt, so viel Modernes reinkommt eigentlich. Das heißt, wir können schon sagen, also ich bin immer so ein bisschen skeptisch in sich von der, ja, ja, das ist ein alter Film, das heißt, die Inszenierung ist ein bisschen anders, damals gewesen ist ein bisschen älter. Ich würde sagen, Kyuka hat einen spezifischen Stil. Meines Erachtens kommt das daher, dass er zu dem Zeitpunkt noch stark vom Theater beeinflusst ist. Und es wirkt auch dahergehend mit dem Zusammenhang, dass es einfach, worauf er sich konzentriert, vielmehr die SchauspielerInnen ist als
ja, alles andere. Aber das ist doch das Material. Also, Little Women ist einfach kein Stück oder kein Buch, wo es um große Setpieces mit atemberaubenden Kulissen, was auch immer geht. Es geht halt um die Menschen, um die Darsteller, die halt hauptsächlich irgendwo in der Wohnung drin sind oder draußen im Garten rumsitzen und philosophieren oder sich Gedanken über die Zukunft machen.
Eine der zentralen Momente, also Joe March ist also gezeichnet, dass sie sich bewegt und dass sie rennt, dass sie läuft, dass sie agil ist, dass sie aktiv ist, dass sie sich konstant nicht bremsen lässt.
Ja.
Und wir können sagen, dass zum Beispiel Greta Gerwig das in der Kameraführung extrem stark eingefangen hat. Also sowohl in der Hinsicht, dass das eine der Hauptmotive, was auch zum Beispiel als Poster erscheint, ist, dass sie durch die Stadt läuft, also nicht durch die, ich glaube, da läuft sie noch nicht durch die, ihre New England Stadt, sondern ich glaube, sie läuft da schon in der Großstadt, wo sie dann später lebt, könnte mich jetzt auch geirren. Und aber auch zum Beispiel die Art und Weise, wie die Inszenierung ist von den Tanzszenen, die auch, finde ich, tatsächlich netter sind in Gerwigs Remake oder Fassung des Filmes, als die von Kyuka. Ich finde, die Tanzszenen bei Gerwig sind großartig gelöst. Da ist viel, passiert viel durch die Art und Weise, wie sie mit ihnen außen beleuchtet, wie sie mit der Kamera arbeitet, wie die Kamera sich bewegt vor Ort. Das ist schon eindeutig anders. Das heißt, man kann durchaus hier was anderes machen, würde ich behaupten wollen. Und auch schon damals etwas anderes machen können. Ich will es ja nicht abwerten. Ich will nur sagen, dass eigentlich Kyukas Stil ein sehr reduzierter Stil ist. Und vielleicht auch deshalb, ich glaube, ein Punkt, der halt wichtig ist, ist, dass halt ganz stark mit den SchauspielerInnen, wie ich arbeite. Also ich finde diesen Gavin Lamberts Hinweis zu Kyuka selber, Kyuka geht auch nicht darauf ein, dass eigentlich er am Anfang der 30er Jahre, wie gerade begonnen hat, das zu lernen, viel mehr gelernt hat, wie er mit SchauspielerInnen arbeitet, weil er von dort gekommen ist, weil er kommt halt vom Theater und hat vielleicht hier auch einen Fokus stärker auf diesen Aspekt und den Blocking über die SchauspielerInnen und deren Körperlichkeiten, als mit der Hinsicht, wie die Kamera hier und für die Inszenierung sorgt eigentlich. Also das ist wirklich alles eine Spekulation, aber ich finde, das fühlt sich schon für mich stringent an. Und das kann man auch schon sagen, dass ich finde, Catherine Hepburn ist großartig in dem Film, muss ich auch betonen. Catherine Hepburn, frühe 30er-Jahre Catherine Hepburn, ich habe mir jetzt wieder ein paar Filme von ihr angeschaut, mal wieder. Allesamt gigantisch ihre Darstellungsformen. Die Art, wie sie spielt, ist total toll. Und sie spielt auch hier die Jo mit so viel Energie und so viel Belebtheit und Beseeltheit und natürlich auch mit so einem Moment, von wo einfach die geschlechtlichen Grenzen konstant aufgebrochen werden könnten, wenn man so sagt. Und letztlich sagt Kyuka, nimmt er es aber so an, dass er eigentlich diese Belebtheit sehr stark in einem sehr einfachen Stil, simplen, schlichten Stil einfängt. Und das ist schon was anderes, als jetzt, wie gesagt, Gerwig gemacht hat, schon Jahrzehnte später.
Ja.
Ich will jetzt nicht Sachen im Mund legen, aber ich glaube einfach, dass da mehr dahinter ist, als nur, ist die Zeit oder ist nur der Stil von Alcott. Ich glaube, da steckt schon Kyuka auch drinnen. Oder da steckt zumindest eine Herangehensweise zu dem Material dahinter, dass eben diesen Aspekt viel mehr in den Vordergrund rückt und dann eher nur an einzelnen Momenten eine Kadrage setzt oder eine Inszenierung wählt, wo die Art des Blockings der Schauspielerinnen intensiver wirkt. Beispielsweise in dem wunderbaren Moment, wo die March-Töchter und die Mutter zusammen den Brief lesen von ihrem Vater, den sie bekommen hat, der gerade an der Front ist, während des Civil Wars, während des Bürgerkrieges. Und hier zum Beispiel ein Dreieck bilden, also ein geschlossenes Dreieck, also für so familiäre Einheit gesteht und gleichzeitig natürlich genauso auch in diesem schlichten, aber dieser Kadrage, wo diese im Zentrum dieses Dreieckes alle umringen, die Mutter, wie sie in die Briefe, dann aber gleichzeitig auch den eigenen Egoismus, den der jeweiligen Töchter hinterfragt, wie sich alle freuen, dass sie um einen Dollar was kaufen können und sich mal richtig verwöhnen lassen, dann aber dazu entschließen, nein, wir, die Little Women unseres Vaters, wie es der Vater immer sie nennt, wir müssen doch unserer Mutter sie auch irgendwas geben. Wir müssen ihr helfen. Sie opfert sich so sehr auf. Und das ist auch so ein Moment, der auch ganz was Wichtiges zeigt, dass man einfach durch die Blicke der Figuren und die Kleinigkeit von in den Gesichtern und wie sie sich verändert, dann massiv daran hinweist, was sich hier innerlich abspielt eigentlich, während die Mutter das vorliest. Das heißt, wir haben hier so eine Gleichzeitigkeit von, wie das Blocking eine interessantere Kadrage ermöglicht, eine ganz andere Bildstruktur ermöglicht, aber gleichzeitig auch die schauspielerischen Qualitäten des Casts eigentlich hervorhebt, des Ensembles einfach hervorhebt. Das heißt, ich finde, da steckt eine Komplexität dahinter, die aber daher rührt, dass er eigentlich eine sehr simple ästhetische Herangehensweise hat, jenseits von, ich mache ein imposantes, wie sagen wir, Set einfach, das Set-Design ist großartig zum Beispiel und so, aber mit der Kamera mache ich nicht viel. Das war auch schon bei Bill of Divorce, das ist auch ein total schönes Set und so, sehr verspielt, hier nochmal verspielter, weil es natürlich nachgezeichnet ist nach dem Haus von Alcott selber. Die Kostüme sind großartig, die Art Direction ist toll, aber die Kamera ist sehr zurückgenommen, würde ich sagen.
Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, also du magst recht haben und du hast auf jeden Fall recht, okay, aber ich denke mir, okay, ich habe recht. Okay, Kino steckt ja eigentlich noch in den Kinderschuhen.
Ach komm schon, jedes Mal diese Aussage. Jedes Mal die Aussage.
Ja, aber sorry, das werde ich die ganzen 30er über noch sagen und denken. Es ist auch einfach, man hat auch einfach weniger Möglichkeiten oder weniger Expertise gehabt, weil man weniger Erfahrung hatte, auf die man zurückgreifen kann. Also, das ist, glaube ich, einfach so.
Die 1920er sind so eine faszinierende Phase fürs Kino. Und wir können sagen, dass der Sound zum Beispiel hier reingekommen ist und das ganz viel massiv verändert hat, die Ästhetik, ja, dem würde ich zustimmen. Aber gleichzeitig, wir haben jetzt mittlerweile 6 Oscar-Jahre durchgemacht. Und ich würde sagen, hier gibt es mehr als nur, ja gut, Theaterbühnenbilder, meinetwegen oder sowas. Oder mehr noch eine simple Inszenierung. Da gibt es so verspielte, interessante Herangehensweisen, wie man die Limitierung der Zeit, gerade in Bezug auf wie groß die Kamera ist und wie laut sie ist bei der Tonaufnahme, trotzdem umgehen kann und trotzdem was Neues erschlagen kann.
Sicher,
an 42nd Street einfach und das Spektakel von 42nd Street und was für Überlegungen Buzz Berkeley alles reingebracht hat, welche Patente er geschaffen hat, welche Technik er entwickelt hat, um gerade im Kinofilm dieser 1930er Jahre ein Spektakel sondergleichen zu inszenieren.
Ja, hätte man genauso machen können, hast du schon recht, aber ich glaube, diese theaterstückhafte Inszenierung ist tatsächlich so auch die naheliegendste, weswegen ich es wenig überraschend finde, dass die gewählt wurde. Ich glaube, ich würde am ehesten so in diese Richtung argumentieren. Aber du hast vollkommen recht, man hätte es auch gänzlich anders, dynamischer, expressiver, moderner inszenieren können, wäre ein anderer Film gewesen.
Ja, ich hätte gern gesehen, wie Busby Berkeley Little Women inszeniert, dass man das hat gewesen. Mit lauter die ganzen Frauenfiguren in knappen Kleidungen und währenddessen man nur ihre Körper zerfällt in irgendwelche Ornamente der Masse.
Ja, das wäre schön gewesen.
Ja, also es gibt zu Little Women noch so viel zu sagen natürlich, also unendlich viel könnte man sagen, aber wir sind natürlich schon lange drüber, haben es mehr auf Cavalcade geschmissen, würde ich auch sagen, deshalb, weil es ein Film ist, der weniger besprochen wird. Also man könnte hier zum Beispiel noch reden, wie Geschlechterrollen zwar hinterfragt werden, dieses Tomboyhafte, aber gleichzeitig natürlich vollkommen ihre Grenzen haben, wie weit man gehen kann, dieses zu hinterfragen, wie das zusammenhängt mit der Star-Persona von Catherine Hepburn zum Beispiel, die selber irgendwie als eine tomboyhafte Person gesehen wird, eine Person, die so weibliche Maskulinität performiert, ganz im Kontrast zu einer anderen Hosenrollen wie von Gabo und Dietrich, die vielmehr erotisierend sind, das ist bei Hepburn eindeutig nicht der Fall, aber wo dann schlussendlich jedes Mal, wenn sie solche Rollen spielt oder oftmals ganz klare Grenze gezogen wird, was passieren muss mit diesen selbstsicheren jungen Frauen, die da hier auftreten. Also es gibt einen Film, den sie direkt davor gemacht hat, der ist Christopher Strong zum Beispiel, wo sie eine Flugzeugpionierin spielt, großartige Rolle, wunderbar, hat eine Affäre mit einem verheirateten Mann, interessante, faszinierende Beziehungen werden gezeigt. Am Schluss bringt sie sich selbst um, weil sie eine gefallene Frau ist. Ja, das ist halt auch die 30er Jahre. Das heißt, Hepburn selbst hat auch einen Hintergrund, weil sie vermisst den Hintergrund, weil ihre Mutter eine Suffragette war, hat auch ganz viel mitentschieden und es ist ganz spannend, das zu folgen. Und wir können auch darauf hinweisen, wie sehr die Depression hier eine Rolle gespielt hat, die große Great Depression in Bezug auf den Film und dessen Inszenierung und dessen Resonanz tatsächlich. Man könnte auch sagen, dass hier sich auch zwei faszinierende Filme miteinander aufeinander treffen. Ein Film, wo man Hell und Damn sagen durfte, trotz Haze Codes und ein Film, der vollkommen neutered ist, sozusagen fast schon, also vollkommen lieblich einfach und trotzdem Box-Office-Hit geworden ist und man sagen kann, oh, okay, wir können auch dort weiterfahren, was dann in den nächsten Jahren passieren wird zum Beispiel. Also es gibt so viel, was man erzählen könnte, aber wir haben einfach, glaube ich, nicht mehr die Zeit. Entsprechend sei hier verwiesen auf den Kanal Be Kind Rewind, die hat eine tolle YouTuberin, die unter anderem zu Catherine Hepburn ein großartiges Video hat, aber auch zu Little Women und der verschiedenen Adaptionen von Little Women, also es ist ganz toll, kann man groß empfehlen. Und ich würde sagen, wir werden dann in unserer Zusatzfolge nur zu Little Women dann all diese Fakten nochmal aufgreifen, oder? Was sagst du, Patrick, weil wir so viele Folgen immer aufnehmen können?
Ja, finde ich gut. Ich finde, wir sollten pro Woche mindestens 2 bis 3 Tieres-Folgen raushauen. Ist auch vollkommen realistisch. Und ja, spätestens übermorgen könnt ihr diese Little Women Zusatzfolge hören.
Natürlich.
Viel Spaß.
Ja, klar. Frisch gepresst, Frischdruck und so. Und wir haben ja ein 21-seitiges, Shownotes-Dokument, das werden wir jede einzelne Information mitnehmen.
Und ja, da sollten wir auch bald einen Verleger finden. Ja, dann wird es gedruckt und auch noch verlegt. Könnt ihr alles nachlesen und euch für 35 € in einem Fachbuchversandhandel eurer Wahl kaufen.
Aber wie witzig muss ich sagen, das finde ich tatsächlich faszinierend. Ich weiß nicht, ob du reingeschaut hast, aber es gibt bezüglich Marketing und so, ein Bild, wo man Catherine Hepburn anziehen kann als Little Women. Das fand ich auch faszinierend. Nachdem wir letztes Mal Bild hatten von, hey, bei 42nd Street, wollt ihr nicht die Beine von unseren Schauspielerinnen als Puzzle haben und sie neu zusammengeben? Also hier die vollkommene Sexualisierung und Fetischisierung von Körperteilen, von Frauenkörpern. Hier nun überhaupt nicht sexuell gemeint, aber trotzdem absurd, weil es jetzt so eine Art von Anziehpuppe, Catherine Hepburn als Anziehpuppe für Little Women. Und natürlich, Catherine Hepburn spielt hier natürlich eine 14, 15, 16-jährige Person. Wahrscheinlich spielt sie einen Zeitraum zwischen 12 und 18. Ich weiß nicht, müsstest du wahrscheinlich besser wissen, wenn du so einen Roman gelesen hast. Und Hepburn ist natürlich eine 30-jährige Frau. Und ich muss auch sagen, sie schaut überhaupt nicht wie Catherine Hepburn aus. Ich weiß nicht, wie das so sein soll. Das ist in dieser Anziehpuppe. Aber faszinierend, was sich die Leute damals ausgedacht haben, um als Marketing-Gags, finde ich. Also diese Puzzle zu diesem Catherine Hepburn als Anziehpuppe. Total schön. Total faszinierend.
Ja, tatsächlich. Wenn man dieses Presseheft hat, kann man es wahrscheinlich heutzutage für mehrere $100 oder sowas kaufen oder verkaufen.
Wahrscheinlich. Ich frage mich, wann als nächstes Patrick Markey Anziehpuppen was gibt.
Du dir keinen Zwang an. Also, würde ich sofort begrüßen. Jetzt zu wenig.
Ich mache einen Patrick Markey nicht Anziehpuppe, sondern Patrick Markeys Gesicht Bart-Anziehpuppe. Das heißt, wir machen einen clean-shaven Patrick und dann kann man verschiedene Bärte draufstecken und schauen, welcher am besten funktioniert. Ich sag der Kaiser Wilhelm II. Das ist mein Favorit.
Shit, woher wusstest du, dass ich gerade einen Kaiser Wilhelm II. Bart habe?
Ich habe einfach ein paar Kameras bei dir eingerichtet, um so ein bisschen dein Leben zu verfolgen, weil sonst sehe ich dich ja nicht so oft.
Ach, du warst das, deswegen stehen überall Kameras.
Ja, ich glaube, du hast eine Steckdose eingebaut, neu.
Aha, sehr schöner Insider. So, Leute, nicht, dass ihr euch noch langweilt oder denkt, hä, was reden die denn für
einen Zu spät, Sinn? Zu spät.
Wahrscheinlich hört eh niemand mehr zu. Nicht. Ja gut, dann können wir das Ganze auch ohne Pomp beenden.
Und mach es andersrum. Wir haben pompös begonnen wie bei Cavalcade. Ich glaube, jetzt enden wir einfach so ganz intim und charmant, wie es eben die Little Women machen und sagen, wir gehen jetzt zum Dickens.
Absolut. Ihr könnt übrigens auch einfach auf, nee, Facebook sind wir, glaube ich, nicht, aber ihr könnt uns eine Mail schreiben unter oskarmussreden@gmail.com. Ihr könnt natürlich auch auf Twitter, da heißen wir Oskar unterstrich wir, genau. Falls ihr bei YouTube einfach Oskar, wir müssen reden eingebt, findet ihr uns sicherlich. Da könnt ihr uns zuhören, uns gern ein Like da lassen. Wir sind grundsätzlich auf Anchor beheimatet. Das heißt, dort könnt ihr uns direkt finden oder über einen Podcast-Catcher oder RSS-Feed eurer Wahl auch. Ja, das sollte nicht unerwähnt bleiben, damit ihr natürlich auch wisst, wo ihr sämtliche vergangenen und auch zukünftigen Oscar-Folgen, ich habe ja keine Ahnung, wann ihr das hier hört, euch nachträglich oder zukünftig, nee, also euch auch anhören könnt. Ja, wir werden alle Filme, die für den besten Film nominiert sind, besprechen und eingehend analysieren. Ja, genau. Im Rahmen dessen sei auch noch darauf verwiesen, dass so Gott uns wohlgesonnen ist und wir Zeit dazu finden, auch auf unserem Geschwisterlein-Podcast Kino on the Couch demnächst ganz passend zu diesem Podcast und zu der allgemeinen Oscar-Saison, die ja nun schon offiziell eingeläutet wurde, eine oder vielleicht auch eine zweite oder mehrere Sonderfolgen kommen sollten, die sich eben jenen für den besten Film nominierten Oscar-Filmen widmen. Widmet die Folge. Ja, so, ein sehr langer Satz. Ich hoffe, ihr konntet mir noch folgen. Wenn nicht, gute Nacht. Ciao. Hat uns Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Christopher Columbus. Ciao.
In 1 minute, it will be 1933.
Well, Robert, what toast have you in mind for tonight? Something gay and original, I hope.
No, just the future. Our old friend, the future. The future of England. But first of all, my dear, I drink to you.
And I drink to you, Robert. Loyal and loving always. Now, let's couple the future of England with the past of England. The glories and victories and triumphs that are over. And the sorrows that are over too. Let us drink to our sons who made part of the pattern. And to our hearts that died with them. Let us drink to the spirit of gallantry and courage that made a strange heaven out of unbelievable hell. And let us drink to the hope that one day this country of ours, which we love so much, will find dignity and greatness and peace again.
Ja gut, dann können wir das ganze Jahr ohne Pomp beenden.
Und mach's anders. Wir haben es pompös angefangen, wie bei Dingsbums, wie heißt es nochmal? Cavalcade?
Life of Henry VIII? Nee,
ne? Cavalcade.
Oh, Cavalcade, ja.
Ich habe auch vergessen, welchen Film wir diskutiert haben. Aber wir haben pompös begonnen. Wie bei